Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Raphael Smarzoch. Haben Sie schon mal davon gehört, dass nur weiße Menschen rassistisch sein können? Dass nur Männer zu toxischem Verhalten fähig sind? Dass so etwas wie ein biologisches Geschlecht gar nicht existiert? Dass Wissenschaft Machtstrukturen zementiert, die einer weißen Vorherrschaft dienen? Dass Weiße per se privilegierter sind als Schwarze? Dass Sprache Realität bestimmt und deswegen geschlechtergerecht neu gedacht werden muss? Mit diesen Fragen setzt sich die Journalistin Helen Pluckrose gemeinsam mit James Lindsay in ihrem im englischen Sprachraum viel diskutierten Buch auseinander. Der Titel: Cynical Theories, How Activist Scholarship Made Everything About Race, Gender and Identity and Why This Harms Everybody. Darin skizzieren die beiden, wie postmodernes Denken, das sich zunächst an Universitäten ausbreitete, Einfluss auf politischen Aktivismus und gesellschaftliche Diskurse hatte. Ein Einfluss, den sie als sehr gefährlich einstufen und deren Auflösung nur durch einen Liberalismus jenseits identitätspolitischer Denkweisen erfolgen kann. Meine erste Frage an Helen Pluckrose lautete: Wir hören regelmäßig Forderungen nach der Dekolonisierung von akademischen Lehrplänen, Frisuren bis hin zu Kunstausstellungen. Wir hören Klagen über kulturelle Aneignung. Gleichzeitig hören wir Beschwerden über die mangelnde Repräsentation bestimmter Identitätsgruppen, zum Beispiel in den Künsten. Wir hören, dass nur Weiße rassistisch sein können und dass sie es immer sind. Politiker, Schauspieler und Künstler rühmen sich, woke zu sein, also ein Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten zu haben. Helen Pluckrose, was ist aus der Gesellschaft geworden?
What has happened to society?
I think we've gone into a kind of new stage of activism.
Wir sind in einer neuen Phase des Aktivismus. Die war ursprünglich dazu gedacht, die gute Arbeit der Bürgerrechtsbewegungen fortzusetzen. Diese Bewegungen waren darum bemüht, Haltungen, Voreingenommenheiten und gesellschaftliche Diskurse kritisch zu reflektieren. Die Leute wollten gegen den bestehenden Rassismus und Sexismus weiterhin vorgehen. Und als sich die Gesetze änderten und eine Art Rechtsgleichheit erreicht war, verschwand der Rassismus aber nicht einfach. In den 80er und 90er Jahren wurden Akademiker immer einflussreicher, die ihre Ideen aus der Postmoderne schöpften. Wissen verstanden sie als ein Produkt von Sprache, das von den Mächtigen legitimiert wird. Das ist fast eine Verschwörungstheorie, eine sehr einfache, die immer einfacher wird. Und jetzt verstehen wir die Welt in Machtdynamiken. Es gibt immer ein Machtungleichgewicht. Und die Arbeit des Gelehrten oder Aktivisten besteht darin, das aufzudecken. Das liegt also der ganzen Angelegenheit mit der Dekolonisierung zugrunde. Wenn ein Weißer Dreadlocks trägt, dann ist das falsch, weil Schwarze schon früher benachteiligt wurden und ihre Haare ein Ziel rassistischer Angriffe waren. Die Machtdynamik geht also in die falsche Richtung, wenn eine weiße Person sich eine Frisur macht, die für gewöhnlich mit dem Haar Schwarzer in Verbindung gebracht wird. Umgekehrt funktioniert es aber nicht, weil diese Machtdynamik nicht vorhanden ist. Das ist für viele Menschen sehr schwer zu begreifen.
Ein wesentlicher Punkt Ihres Buches ist die Kritik an der Postmoderne. Deshalb möchte ich Sie fragen, warum ist die Postmoderne so problematisch und verantwortlich für das, was wir heute erleben?
Es gibt eine ganze Menge an Theorien, wie Wissen konstruiert wird und wie Macht funktioniert. Und es gibt die Notwendigkeit, Machtdynamiken in alle Lebensbereiche hineinzulesen. Ursprünglich verstand sich die Postmoderne als eine Art Skeptizismus gegenüber Metanarrativen. Das klingt erstmal positiv. Eine Skepsis gegenüber großen, übergreifenden und vereinfachenden Erzählungen. Skeptizismus ist eine gute Sache. Aber in unserem Buch Cynical Theories argumentieren wir, dass sich dieser Skeptizismus in einen Zynismus gewandelt hat. In die Idee, dass es nur um Machtverhältnisse geht. Nämlich um dominante Gruppen, die andere Gruppen unterdrücken. Alles muss dekonstruiert werden, sodass diese Machtdynamiken und die hinter ihnen verborgenen Motivationen offengelegt werden können. Das alles hat zu einem vergifteten theoretischen Gedankengebäude geführt.
Wenn ich Sie also richtig verstehe, definieren oder denken Sie die Postmoderne als radikalen Skeptizismus, richtig? Und dieser radikaler Skeptizismus führt zu einer Form von Zynismus.
And this leads to a form of cynicism, right?
Genau. Skepsis ist erstmal gut. Gerade die Moderne war geprägt von einem Skeptizismus gegenüber all den großen Theorien, wie Gesellschaft funktionieren sollte. Patriarchat, Feudalismus, Theokratie. Eine Skepsis gegenüber diesen Ideen zu haben, ist also gut. Aber ein gesunder Skeptizismus fragt, woher wissen wir, ob etwas wahr ist? Man ist immer noch auf der Suche nach der Wahrheit. Vertreter der Postmoderne behaupten, dass wir gar nicht wissen können, ob überhaupt etwas wahr ist. Sie fragen immer danach, welche Machtinteressen und Bedürfnisse hier bedient werden. Das führt dazu, dass fast jede erdenkliche Situation zynisch interpretiert wird.
So that leads to the most cynical reading of almost every situation you can imagine.
Right, but for example, people.
Befürworter der Postmoderne würden argumentieren, dass das Potenzial der postmodernen Theorie gerade in der unerbittlichen Dynamik ihrer Kritik liegt, die auf Prozesse der Abgrenzung, des Widerspruchs, der Sinnkonstitution abzielt. Warum ist das schlecht?
Why is this a bad thing?
Because of how it works in practice.
Wegen ihrer praktischen Anwendung. Ich denke, die ganze Idee, Dinge in Frage zu stellen und auseinanderzunehmen, kann wichtig und bedeutsam sein. Aber es gibt bessere Wege, dies zu tun, als einen radikalen Skeptizismus zu pflegen, der daran scheitert, jemals irgendeine Wahrheit zu finden. Wenn man alles auseinandernimmt und es einfach in einem Durcheinander auf dem Boden liegen lässt, dann kann man damit nicht viel anfangen. Und das ist in der Tat genau das, was Wissenschaftler in den späten 1980er Jahren sagten, dass nämlich dieses Vorgehen trotz vieler sinnvoller Erkenntnisse im Wesentlichen destruktiv ist und dass es in handlungsorientierte und nützliche Bahnen gelenkt werden müsse. Ich denke, damit lagen sie falsch.
Right.
I think they were wrong.
Okay. But you work with two principles.
Sie erwähnen im Buch zwei Prinzipien neben vielen anderen. Das eine ist das postmoderne Wissensprinzip, das aus der radikalen Skepsis gegenüber objektivem Wissen und Wahrheit besteht. Für mich klingt das alles nach Machtspielen. Wer sagt, was wahr ist und mit welcher Strategie dahinter?
Truth and who has like the a certain strategic means behind it too, right?
When we're looking at language, there isn't any group on the left.
Wenn wir uns mit Sprache beschäftigen, gibt es keine Gruppe auf der linken oder rechten Seite, die nicht denkt, dass Sprache mächtig ist und dass mit Sprache Kultur gefestigt wird. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie diese Gruppen darüber denken. Marxisten glauben zum Beispiel, dass Macht immer die sozial Schwachen trifft. Sie wollten dafür ein Bewusstsein mit ihrer Philosophie der Arbeiterklasse schaffen. Religiöse Konservative wiederum fürchteten sich vor Ketzerei und Blasphemie. Liberale haben verstanden, dass wir die Macht der Sprache zu unserem Vorteil nutzen können, nämlich in Form der Meinungsvielfalt. Wenn Leute miteinander streiten, ihre Ideen vorbringen, jeder alles sagen und kritisieren darf, dann ermöglicht das wissenschaftlichen und moralischen Fortschritt. Dieser Fortschritt verläuft weder geradlinig noch schnell. Es gibt immer Fehler und Ausrutscher. Das ist das beste System im Vergleich zu einem System, das versucht, Sprache zu kontrollieren und ihre Macht umzuleiten.
Viele Aktivistinnen und Aktivisten glauben aber, dass durch eine Änderung der Art und Weise, wie wir über die Dinge sprechen, Wissen verändert werden kann und Machtstrukturen gestürzt werden können. Gibt es eigentlich Beweise dafür, dass sich durch eine Änderung der Art und Weise, wie wir über Dinge sprechen, ich denke da zum Beispiel an das Gendern, die Realität um diese Dinge herum ändern wird?
Das bringt alles nur durcheinander. Ich denke, Sprache verändert sich, wenn sich Ideen verändern. Und Ideen verändern sich, indem man ihre verschiedenen Vorzüge diskutiert. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe vor meinem Studium mit älteren Menschen gearbeitet. In dieser Zeit begegnete mir für eine Ärztin die Bezeichnung Lady Doctor. Das haben die älteren Menschen gesagt. Heute sagt niemand mehr Lady Doctor. Das zeigt, dass es nicht mehr ungewöhnlich ist, eine Ärztin zu sehen. Eine Ärztin ist nichts anderes als ein Arzt. Wir können also sehen, wie sich Veränderungen in der Sprache widerspiegeln. Wenn man es andersherum versuchen würde und diesen Begriff problematisieren würde, man kann Menschen natürlich darum bitten, diesen Begriff nicht mehr zu benutzen. Er gibt mir ein negatives Gefühl, darüber kann man reden. Wenn wir also versuchen würden, die Leute dazu zu zwingen, einen anderen Begriff zu benutzen und alles nur in Mikroaggressionen und Machtverhältnissen sehen, ist das ziemlich rückschrittlich. Die älteren Damen versuchten natürlich nicht, eine Machtdynamik aufrechtzuerhalten, in der Frauen nicht Ärzte sein dürfen.
Sie plädieren also für einen natürlichen und nicht für einen erzwungenen Wandel. Change and not forced change, basically.
Yeah, and also, you know, that we need to be able to pick our own language, to be able to.
Ja, wir müssen dazu in der Lage sein, unsere eigene Sprache zu gestalten und unsere eigenen Ideen zu diskutieren. Ich habe in den letzten Tagen mit genderkritischen Feministinnen gestritten, mit denen ich gelegentlich auch einer Meinung bin. Sie sind aber nicht besonders glücklich darüber, wie ich Sprache verwende. Wenn ich mich dazu entschließe, Transpersonen mit den Pronomen anzusprechen, die sie bevorzugen, empfinden Sie, die Feministinnen, dies als moralisch falsch. Das führt eine Art stereotypes System fort und löscht Ihr weibliches biologisches Geschlecht aus. Das ist alles nachvollziehbar. Die Vertreter der Postmoderne behaupten wiederum, dass wir nicht Herr unserer Sinne seien und dass sie uns sagen müssten, wie alles durch Sprache konstruiert sei. Meinungsvielfalt und Redefreiheit ist ihnen fremd.
Something, the whole idea of tolerating viewpoint diversity and freedom of speech is the thing that is counterintuitive.
Right. Ein weiteres Prinzip, über das Sie in Ihrem Buch sprechen, ist das postmoderne politische Prinzip. Der Glauben, dass Gesellschaften ihre eigenen Machtsysteme und Hierarchien bilden, die entscheiden, wie Wissen vermittelt wird. Identitätspolitik versucht, diese Machtsysteme im Namen sozialer Gerechtigkeit zu vernichten. Das scheint mir eine Art Paradoxon zu sein, denn Hierarchien sind doch Teil des Lebens.
This seems also very paradox to me, because hierarchies are a part of life, aren't they?
I think so, yes.
Ja, das stimmt. Es gibt auch gute Gründe, Hierarchien in Frage zu stellen. Ich mag Nicholas Christakis Buch Blueprint. Das beschäftigt sich mit sozialen Gefügen und geht der Frage nach, wie Menschen die besten Gesellschaften bilden. Und eine Möglichkeit ist eine milde Hierarchie. Die wird auf der Grundlage meritokratischer Prinzipien gebildet und nicht auf der Basis von Identität. Wenn wir Klassenungleichheit haben, rassistische Systeme, die nicht weiße Menschen benachteiligen oder Frauen ausschließen, dann ist das eine problematische Hierarchie. Ich glaube nicht, dass Hierarchien an sich problematisch sind, wenn sich Menschen ganz selbstverständlich in sie eingliedern. Wenn sie beispielsweise Leute respektieren, die in bestimmten Bereichen Führungsqualitäten besitzen. Ich persönlich mag Hierarchien nicht. Meine Seele ist sozialistisch, aber ich denke, dass sich der heutige Aktivismus für soziale Gerechtigkeit an menschlichen Bedürfnissen orientieren muss und nicht gegen sie arbeiten sollte.
Whatever works for social justice is going to need to work with human nature and not against it.
Sie sagen auch, dass es in der Identitätspolitik immer um Privilegien geht, die eine bestimmte Gruppe, zumeist Weiße, gegenüber einer anderen Gruppe, zumeist einer Minderheit, zum Beispiel Schwarze, hat. Hat Privileg Klasse ersetzt? Und welche gefährlichen Konsequenzen ergeben sich daraus?
Klassenanalyse rückt zunehmend in den Hintergrund. Dafür hat sich der Fokus auf Identität verlagert. Und das ist meines Erachtens ein Problem, weil dadurch erschwert wird, materielle Veränderungen vorzunehmen. Es geht vielmehr um Haltungen und Vorurteile und den Versuch, Machtdynamiken zu erkennen und sie aufzulösen. Das ist ein Rezept für Feindseligkeit. Wir brauchen stattdessen aber empirische historische Forschung. Werden Schwarze auf bestimmte Weise benachteiligt? Welche Rolle spielen hier Klassenfragen? Wie können wir das angehen? Damit erreichen wir soziale Gerechtigkeit.
Und deshalb gewinnt auch die populistische Rechte an Macht, weil sie sich mit Klassenfragen beschäftigt?
Ja, ich denke aber auch, dass die Linke, die so viel von der Identitätspolitik übernommen hat, einen Großteil der Arbeiterklasse und nicht nur die weiße Arbeiterklasse entfremdet hat.
Sie schreiben auch über die Schnittpunkte von Aktivismus und Bildung. Viele Pädagogen werden Aktivisten oder fühlen den Druck, aktivistisch tätig zu werden. Würden Sie sagen, dass heute auch aktivistische Gedanken und Dynamiken in den Journalismus einziehen?
Das beobachte ich, ja. Im Journalismus ist es noch verzeihlich, wenn man aus einer bestimmten politischen Position heraus argumentiert und Informationen nicht nur objektiv darstellt. Die BBC zum Beispiel sollte sich nicht auf eine politische Seite schlagen. Ich denke aber auch, dass es zum Marktplatz der Ideen gehört, dass Menschen aus ihrer eigenen politischen Meinung heraus argumentieren und im Idealfall konstruktiv mit anderen Meinungen umgehen. Jemand hat mich vor kurzem darauf hingewiesen, dass ich in meinem Schreiben im Grunde auch eine Aktivistin bin. Und das bin ich, das muss ich zugeben. Ich trete für den Liberalismus ein und ich denke, es gibt Argumente, die dafür sprechen.
Aber auf der anderen Seite beobachtet man zum Beispiel auf Twitter Kommentare von Aktivisten, wie weiß Redaktionen sind und dass sie unbedingt diverser werden sollten. Es ist natürlich sinnvoll, Geschichten aus der Perspektive einer Person of Color zu erzählen. Dieser identitätspolitische Appell ist für viele Menschen aber auch befremdlich.
Ich glaube schon, ja. Menschen werden dadurch in stereotype Kategorien sortiert. Wir bekommen dann die authentische Stimme der Schwarzen. Und dann sagen andere Schwarze, eigentlich bin ich damit nicht einverstanden. Und dann werden sie als Teil des Problems betrachtet. Daraus entsteht ein sehr giftiges Durcheinander. Diese offensichtliche Politisierung von allem wird einfach als wahr akzeptiert, anstatt noch zu argumentieren.
Of everything, which is just accepted as true rather than argued for.
Social justice activism also claims to empower minorities and give them a voice. Der heutige Aktivismus für soziale Gerechtigkeit erhebt auch den Anspruch, Minderheiten zu ermächtigen und ihnen eine Stimme zu geben. Aber helfen dieser Aktivismus und Konzepte wie der Postkolonialismus tatsächlich Menschen in ehemals kolonialisierten Ländern oder zum Beispiel Menschen, die täglich Rassismus erleben?
Or to people, for example, experiencing racism on a daily basis?
I don't think the social justice approach is almost ever useful.
Der aktuelle soziale Gerechtigkeitsaktivismus ist so gut wie nie von Nutzen. Empirische Arbeit, die von Gelehrten geleistet wird, die menschliche Erfahrungen jenseits von unsichtbaren Machtdynamiken analysieren und existente Fakten betrachten, leisten sinnvollere Arbeit. Ich bin mit Michelle Alexander nicht immer einer Meinung, aber ihr Buch The New Jim Crow ist ein wirklich rigoroser und empirischer Blick auf die Daten rund um Polizeiarbeit. Und interessant für jeden, der wissen will, ob die Behauptung zutrifft, dass es Rassismus in der US-Polizei gibt. Das ist viel besser als der theoretische Ansatz, über die Geschichte der Patrouillen zu sprechen, die die Sklaverei fortsetzten, und darüber, wie wir diese Denkweise offenbar verinnerlichen. Haben. Dieser Ansatz untergräbt sein eigenes Anliegen.
Slavery and how we still have this mindset and you know it's also conjectural and crazy. It really undermines its own cause.
Es scheint mir, dass Sie auch eine Dichotomie von faktenbasiertem Denken und emotionalem Denken beschreiben.
Wir sind Menschen und wir brauchen beides. Deshalb interessieren wir uns oft mehr dafür, wie Menschen Dinge erleben und wie sie Dinge empfinden, als für die eigentlichen Fakten. Aber wenn es um Fragen der sozialen Gerechtigkeit geht, um das Streben nach Gleichheit durch politische Veränderungen, dann müssen wir uns wirklich an die empirischen Befunde halten.
Via policy change, we really need to go with the empirical evidence.
You also quote Martin Luther King's famous statement, I have a dream.
Sie zitieren auch Martin Luther Kings berühmte Aussage, ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach dem Inhalt ihres Charakters beurteilt werden, was heutzutage in identitätspolitischen Kreisen unerhört wäre zu sagen. Wie verhält sich dieses Zitat zu der Vorstellung, dass Weiße von vornherein rassistisch sind? Also ist das nicht ausschließend für Menschen, die tatsächlich gute Absichten haben, in zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Schwarz und Weiß zu helfen? Wie kommt es also, dass man sagt, dass Weiße von Natur aus rassistisch sind und einfach nur zuhören müssen?
So, how come that we are told nowadays that white people are inherently racist and just need to listen?
Das hat etwas mit der sogenannten Standortepistemologie zu tun. In der besitzen verschiedene Menschen, je nach der Gruppe, zu der sie gehören, unterschiedliches Wissen. Und weil das Verständnis des dominanten Diskurses mit diesem ganzen postmodernen Foucault'schen Durcheinander zusammenhängt, ist es so, dass weiße Menschen die Diskurse so lange dominiert haben, dass es jetzt einfach natürlich erscheint. Um dem abzuhelfen, müssen weiße Menschen, in der Regel Männer, die dominanten Gruppen, ruhig sein und den Erfahrungen von Minderheiten zuhören. Wenn man aber in der Praxis den Ansichten von, sagen wir, Schwarzen zuhört, findet man heraus, dass sie sich ziemlich stark unterscheiden. Und dann stecken wir in einem Durcheinander, in dem entschieden wird, dass einige von ihnen autoritär sind und andere nicht. Eine ganze Menge Gegenwind ernten die Kritiker der Identitätspolitik, die dieses Martin Luther King-Zitat benutzen. Aktivisten behaupten, dass King diesen universellen liberalen Standard nicht gemeint hat. Und dann holen sie seinen Birmingham-Gefängnisbrief hervor, in dem er davon sprach, dass die weißen Gemäßigten die Schlimmsten der Schlimmen seien. Dies ist also eine Art Interpretationskampf um Martin Luther King, der zwischen den Liberalen und den Verfechtern der Identitätspolitik ausgetragen wird.
This is a kind of battle of interpretation of Martin Luther King that goes back and forth between the liberals and the identity politicians.
Let's come to the end of your book.
Kommen wir zum Ende Ihres Buches. Cynical Theories ist ein Loblied auf den Liberalismus. Gibt es eine Alternative zum heutigen soziale Gerechtigkeit-Aktivismus für Liberale, die sich um Fragen der sozialen Gerechtigkeit sorgen? Einen Liberalismus ohne Identitätspolitik?
A liberalism without identity politics?
Ja, dafür treten wir ein. Wir sind der Meinung, dass Fragen der sozialen Gerechtigkeit empirisch, rigoros und auf Ideenebene untersucht werden müssen. Wir müssen universelles Denken wieder normalisieren und uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir uns auf Identitätskategorien konzentrieren müssen, um Minderheiten zu stärken. Sie mögen schwarz sein, sie mögen eine Frau sein, aber das sollte absolut nichts über ihre Rolle im Leben aussagen. Sie müssen das Recht haben, selbst darüber zu entscheiden. Und mit allem, was ihrer Entscheidung in die Quere kommt, müssen wir uns befassen.
And a very astonishing statement in your book.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wir in liberalen Gesellschaften bereits die Antwort auf dieses Problem haben, wie wir mit postmodernen philosophischen Systemen umgehen sollen, die sich der Gesellschaft aufzudrängen drohen. Die Antwort heißt Säkularismus. Warum? Das ist doch eigentlich die Trennung zwischen Kirche und Staat.
This is usually like the division between state and church.
Yes, but the principles of secularism.
Der Säkularismus setzt religiösen Ideologien Grenzen. Er soll im Sinne der Glaubensfreiheit das Recht schützen, an diese Ideologien zu glauben, aber nicht sie jemand anderem aufzuzwingen. Man kann also ein Christ sein und glauben, dass Homosexualität eine Sünde ist. Man darf aber deswegen Homosexuelle nicht schikanieren oder Menschen dazu zwingen, Predigten zu hören, wenn sie sie nicht hören möchten. Fasst man die Idee des Säkularismus weiter, geht es also um Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit und Pluralismus. Wir müssen alle zusammenleben. Wir müssen in der Lage sein, sehr starke Meinungen zu vertreten, wenn wir sie haben. Wir müssen sie äußern können. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine bestimmte Ideologie die Macht bekommt, andere zu dominieren. Das funktioniert im Moment nicht sehr gut. Das Problem ist, dass der heutige soziale Gerechtigkeitsaktivismus nicht als Religion wahrgenommen wird. Und deshalb gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ich glaube nicht an Machtsysteme und Privilegien. Ich denke nicht, dass ich ein Rassist bin. Ich erfahre Rassismus nicht so, wie du ihn erfährst. Und das ist ein Problem. Wir müssen das Konzept des Säkularismus erweitern.
And that's a problem. We need to expand the concept of secularism.
Thank you so much for this interview.
Yeah, it was good talking to you.
Das waren die Kulturfragen mit Helen Pluckrose. Das Gespräch können Sie im englischen Original auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Kulturfragen hören. Jetzt geht es hier weiter mit Kultur heute. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Danke fürs Zuhören.